Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Wir sprechen mit Gästen aus Politik, Selbstverwaltung und Wissenschaft über Themen aus Gesundheitspolitik und Versorgung ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der fünften Folge ist heute Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, zu Gast. Ein Jahr ist Dr. Gass Vorstandsvorsitzender der DKG. Ein Jahr geprägt durch Corona und bestimmt vom Wahlkampf und Regierungswechseln in der Bundespolitik. Doch dominiert wird die Nachrichtenlage dieser Tage durch den Krieg in der Ukraine, mit Auswirkungen auch auf die deutschen Kliniken. Mit ihm spricht Joachim Odenbach, Bereichsleiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Krankenhäuser im Dialog, heute mit veränderten Rollenverhältnissen. Herr Dr. Gass, herzlich willkommen. Sie sind heute der Gast. Normalerweise sitzen Sie auf diesem Sessel und stellen die Fragen. Heute sind Sie derjenige, der die Fragen gestellt bekommt. Vor gut einem Jahr haben Sie Ihr Amt als Vorstandsvorsitzender der DKG angetreten, wechselten hier nach Berlin ins Hauptamt, mitten hinein in die Pandemie, aber die hatte ja schon Ihre Zeit auch als Präsident der DKG maßgeblich geprägt. Heute möchte ich mit Ihnen über dieses Jahr sprechen, aber auch über den Ausblick, Koalitionsvertrag, was kommt da noch auf uns zu und den Ausblick wagen. Aber bevor wir uns mit der Pandemie und mit diesen politischen Dingen auseinandersetzen können, müssen wir, glaube ich, noch mal einen Blick auf ein anderes Thema werfen. Seit dem 24. Februar herrscht Krieg. Der Angriff auf die Ukraine und die jetzt mittlerweile immer dynamisch werdende Flüchtlingswelle setzt auch die Krankenhäuser wieder vor neue Herausforderungen. Direkt dazu, wie ist da die Situation? Ist alles geregelt oder gibt es Probleme in der Versorgung von Kriegsflüchtlingen hier in Deutschland?
Ja, zunächst mal vielen Dank, Herr Odenbach. Ich freue mich auf dieses Gespräch heute, wie Sie sagen, in verteilten Rollen oder in neuer Rolle diesmal. Ja, denn das erste Thema, was Sie ansprechen, bedrückt uns natürlich wirklich alle als Privatmenschen, aber natürlich auch beruflich hat uns dieser Krieg in der Ukraine sehr betroffen gemacht, macht uns betroffen. Wir erleben eine ungeheuer große Hilfsbereitschaft, auch in den Krankenhäusern, so wie wir sie in der gesamten Gesellschaft auch sehen. Ganz früh haben Krankenhäuser schon in den ersten Kriegstagen angekündigt und es auch umgesetzt, Hilfe zu leisten. Es sind viele Lastwagen voll mit medizinischen Hilfsgütern in die Ukraine gefahren oder nach Polen an die ukrainische Grenze. Und wir haben auch die ersten Patientinnen und Patienten aus der Ukraine aufgenommen in deutschen Krankenhäusern. Es kamen bis zu 50 krebskranke Kinder schon in den ersten 2 Wochen nach Deutschland, die verteilt wurden. Und auch dort gab es eine große Aufnahme- und Hilfsbereitschaft. Das ist wirklich positiv, erstmal festzustellen, dass die Krankenhäuser in dieser Not bereitstehen, viele Verantwortliche höchstpersönlich bereitstehen und helfen. Sie sprechen natürlich ein Thema an, wie geht das weiter, auch im großen Stil. Natürlich kann diese Art der Hilfestellung nicht nur auf privater Initiative oder auf individueller Initiative am Ende gegründet werden, sondern wir brauchen angesichts der Dimension dieser Flüchtlingswelle, wir rechnen ja mit Millionen Menschen, im schlimmsten Fall muss man leider sagen, wenn der Krieg länger andauert, auch die nach Deutschland kommen. Und insofern bedeutet das für Deutschland natürlich in den Sozialsystemen insgesamt, in der sozialen Infrastruktur insgesamt und somit auch im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern eine Herausforderung. Der erste Punkt, der uns da wirklich sehr am Herzen liegt, ist, dass wir es hinbekommen, gemeinsam mit der Bundesregierung mögliche Patientenzugänge nach Deutschland zu koordinieren, frühzeitig zu koordinieren, damit die Menschen nicht zu uns kommen in der Hoffnung und Erwartung, dass sie sehr schnell Hilfe bekommen, dass sie sehr schnell in geeignete Krankenhäuser verlegt werden aus der Ukraine und dann erst sozusagen das Suchen nach geeigneten Plätzen beginnt. Ich glaube, das wäre fatal. Deshalb haben wir sehr früh gemeinsam mit der Bundesärztekammer an die Bundesregierung den Appell gerichtet, eine koordinierende Stelle einzurichten. Das ist bisher noch nicht wirklich erfolgt. Wir sehen, dass auch dort alle bemüht sind und viele Zusagen machen. Aber auch dort verlässt man sich bisher auf Netzwerke, die existieren, wo man sagt, das funktioniert schon so. Ich bin da skeptisch. Und wir hören auch aus den Krankenhausstandorten, dass da dieser dringende Wunsch nach einer Koordination da ist, um auch größere Verlegungen, mit denen wir ja rechnen müssen, wenn aus den belagerten Städten Evakuierungskorridore entstehen und dann möglicherweise tatsächlich Einrichtungen, auch Krankenhäuser, komplett evakuiert werden und evakuiert werden können, dann kommen größere Zahlen an Patienten und Patienten nach Deutschland und die müssen dann entsprechend verteilt werden. Das ist das eine. Das zweite, wir sehen jetzt eine ganz andere Flüchtlingswelle als die, die wir im Jahr 2015 hatten. Es kommen Menschen zu uns, die ja mit ihrem Ausweis, mit ihrem Reisepass legal nach Deutschland einreisen können, die sich also nicht sofort als Flüchtlinge registrieren müssen und es auch vielfach nicht tun, weil sie auch über diese private Hilfsinitiativen nach Deutschland zum Teil geholt werden und insofern diese klassische Registrierung als Asylbewerber vielfach nicht erfolgt. Die ist aber Grundlage, diese Registrierung, Grundlage für den Bezug diverser Sozialleistungen bis hin zu der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im ambulanten wie im stationären Bereich. Da sehen wir im Moment noch eine große Lücke und wir sehen auch, dass die Kommunen bereits die Hände heben und sagen, wir können nicht in vollem Umfang die teuren Leistungen, die in Krankenhäusern dann erbracht werden müssen, hier einfach mal aus dem Haushalt der Kommunen, der Städte, der Landkreise bezahlen. Wir brauchen hier eine Refinanzierung durch den Bund. Und unsere Sorge ist, dass wenn das jetzt nicht bald geklärt ist, dass wir dann eine Diskussion haben werden zwischen Krankenhäusern, die helfen wollen, die Patienten aufnehmen, auch sehr aufwendige Patienten und da entsprechend Behandlungen erfolgen. Und dann Kommunen, die sagen, ja Moment, wir können jetzt hier in diesem Umfang diese Leistung nicht refinanzieren. Und ich glaube, das steht uns auch nicht gut an in Deutschland. Wenn wir humanitär helfen wollen, und das wollen alle, dann sollten wir diese Dinge auch klären. Und deswegen sagen wir schon seit jetzt fast 3 Wochen dringend an die Bundesregierung gerichtet, diese Situation zu klären, klare verbindliche Zusagen zu machen, wie das beispielsweise auch bei der Patientenaufnahme aus dem Ausland im Zusammenhang mit der Pandemie ja gut geklappt hat. Da gab es eine Refinanzierungszusage des Bundes und darauf haben sich alle verlassen und das hat dann auch funktioniert.
Manchmal hat man den Eindruck, da gibt es so dieses Zauberwort, das Bremer Modell, dann ist alles geregelt. Aber Grundlage wäre ja, das ist ja der große Appell auch für die Privatuntergebrachten, erstmal registrieren. Aber dieses Bremer Modell, das ist ja wohl bis dato ein dann bremisch-hamburgisches Modell, ein Stadtstaatenmodell, oder hat sich das ausgeweitet?
Ja, Bremer Modell heißt ja, dass im Prinzip all die, die sich dann registrieren, Sie haben das angesprochen, idealerweise sollten sich wirklich auch alle sehr schnell registrieren lassen. Also alle, die dann dort registriert sind in Bremen, werden quasi dort über die AOK zunächst einmal dann auch versichert im formalen Sinne. Das heißt, die bekommen eine entsprechende Versichertenkarte, mit der sie dann, wie die anderen Bürgerinnen und Bürger gesetzlich Versicherten in Deutschland, auch Leistungen in Anspruch nehmen können. Und über diese Versicherungskarte erfolgt dann die Abrechnung der AOK mit der Kommune, sodass hier nicht der Beitragszahler am Ende des Tages die Kosten zu tragen hat, sondern wie das auch im Asylbewerberleistungsgesetz vorgesehen ist, der Steuerzahler. Das Bremer Modell wird überall gelobt, das ist auch gut, aber es wird eben in ganz wenigen Bundesländern so nur umgesetzt. Und was noch dazu kommt, wir hören von den Krankenkassen, dass man wahrscheinlich große Probleme haben wird, die Gesundheitskarten an die Menschen auszugeben, wegen des allseits bekannten Chipmangels. Und auf diesen Karten ist ja ein Chip drauf, der eben dazu dient, dass die Karte überhaupt elektronisch gelesen werden kann und ihre digitalen Funktionen ausüben kann. Also das ist ein Thema, was nach unserer Auffassung kurzfristig so nicht gelöst wird.
Ein Leistungsbereich, den ich gerne mal ansprechen würde, die Psychiatrie. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich diese Kriegserlebnisse völlig neue Herausforderungen dann auch für unsere Psychiatrien darstellen werden. Sprachbarrieren, die da eine Rolle spielen. Das wird ja ein unglaublicher Bereich sein und eine unglaubliche Herausforderung, sowohl im ambulanten als auch im stationären, auch gerade für die Kinderpsychiatrien.
Das ist so. Wir haben das erlebt im Jahr 2015, als die traumatisierten Kriegsflüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern kamen. Das waren überwiegend aber junge Männer, die zum Teil auch noch mal ein Stück weit anders mit der Problematik umgegangen sind, auch psychisch anders umgegangen sind. Jetzt kommen Kinder und Frauen, die ihre Männer zurücklassen mussten, ihre Brüder, ihre Väter, die dort ein völlig ungewisses Schicksal haben. Die sind also mehrfach betroffen. Und die Psychiatrien in Deutschland werden hier wirklich vor eine große Herausforderung gestellt. Ich will es mal auch ein Stück weit im Kleinen beschreiben. Wir hatten im vergangenen Jahr das Hochwasser an der Ahr, wo viele Menschen ihr Leben verloren haben, viele Menschen ihr Hab und Gut. Und wir haben in den umliegenden Regionen dann erlebt, wie hoch die Inanspruchnahme der psychischen, psychiatrischen Angebote war, wie viel dort auch vor Ort zusätzlich geleistet werden musste, um diese traumatisierten Menschen zu unterstützen. Und das wird hier bei den Kriegsflüchtlingen, bei den Frauen und Kindern, die überwiegend zu uns kommen, eine ganz große Aufgabe sein, auf die wir ja nicht einfach spontan vorbereitet sind, sondern wo man tatsächlich sich darüber unterhalten muss, wo entstehen dann auch entsprechende Traumazentren, wie organisieren wir das idealerweise auch durch ein ambulantes Setting, dass da auch entsprechende Expertinnen und Experten in die Flüchtlingsunterkünfte gehen, die Menschen dort aufsuchen, abholen. Das ist alles noch am Anfang, aber wird ein großes Thema sein. Und vor allen Dingen, wenn der Krieg länger andauert. Denn wir alle haben ja die Hoffnung, und das ist ja auch das Bestreben dieser Menschen, dass sie so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Das sind ja keine Wirtschaftsflüchtlinge, wie man sie vielleicht aus Afrika kennt, die aus der Not heraus, aus der Armut heraus keine Perspektive mehr in ihrem Land sehen und deswegen nach Europa kommen, sondern das sind ja Menschen, die in ihrem Land tief verwurzelt sind und die lieber heute als morgen wieder zurückgehen wollen. Aber je länger der Krieg dauert, werden sich diese Menschen mit der Situation auseinandersetzen müssen, eben nicht so schnell wieder zurückkehren zu können. Und dann, wie gesagt, die Ungewissheit, was passiert mit meinen Verwandten, die vor Ort geblieben sind, das belastet die Frauen, die Kinder emotional enorm.
Ein Aspekt, der da auch mit reinspielt, Sie sagen, je länger der Krieg dauert, desto mehr muss man sich damit auseinandersetzen, desto wesentlicher ist aber natürlich auch der Zugang dann zu einem normaleren Leben. Da geht es um Einschulungen von Kindern, aber es geht natürlich auch um den Arbeitsmarkt. Wie sieht das dann im Krankenhaus aus? Möglichkeiten, ist das dann, wir müssen ja dann schauen, wie können wir diese Menschen möglichst schnell befähigen, in der Pflege als Ärztinnen, als Ärzte tätig zu werden.
Ja, zum Teil kommen ja auch ausgebildete Menschen zu uns, die also in der Ukraine auch im Gesundheitswesen, im sozialen Berufen gearbeitet haben oder eben natürlich auch ganz allgemein dort am Arbeitsmarkt tätig waren. Denen fehlen natürlich vielfach die Sprachkenntnisse, die deutschen Sprachkenntnisse, das ist klar. Es muss unser Ziel sein, den Menschen, je länger sie bei uns bleiben, ein Stück weit normale Teilhabe zu ermöglichen. Und das fängt bei den Kindern an. Da sollte man nicht zuwarten, nach meiner Auffassung. Die Kinder sollten so schnell wie möglich die Gelegenheit haben, auch ein Stück weit Unterricht zu bekommen, in den Betreuungseinrichtungen zu sein. Da macht man sich auch auf den Weg, soweit ich das überblicke. Natürlich zunächst einmal auch mit ukrainischen Lehrkräften oder Menschen, die die Sprache beherrschen, sodass die Kinder eben jetzt nicht ja, in diesen Flüchtlingsunterkünften sitzen und darauf warten, wie es weitergeht, sondern man ihnen ein Stück weit Normalität auch versucht zu ermöglichen. Und genauso gilt das natürlich für die Menschen, für die Erwachsenen, die zu uns kommen. Es ist jetzt nicht der Punkt, wo wir sagen, wir lösen unsere Probleme im Fachkräftebereich durch die ukrainischen Flüchtlinge. Denn wir wissen alle, die wollen auch so schnell wie möglich zurück. Aber richtig ist natürlich auch, dass wenn wir ihnen die Gelegenheit geben, hier zu arbeiten, dass sie auf der einen Seite natürlich einen wertvollen Beitrag leisten können, auch für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft. Und auf der anderen Seite, dass den Menschen auch ein Stück weit Normalität gibt. Deswegen, wir sind sehr daran interessiert, im Rahmen der Registrierung dieser Personen dann auch zu erfahren, welche Qualifikationen sie mitbringen, wo sie integriert werden können. Und die Krankenhäuser stehen natürlich bereit, dann auch Frauen, Männer sicherlich weniger, aber die Frauen, die da zu uns kommen und die entsprechende Qualifikation haben, entweder unmittelbar aufzunehmen, sie auch im Rahmen von Sprachkursen weiter zu qualifizieren und Ähnliches. Und dann muss man einfach mal sehen, wie es weitergeht. Das ist wirklich die Situation, die ist anders als 2015, wo ja im Prinzip klar war, da kommen viele Flüchtlinge zu uns, die werden auch längere Zeit bei uns bleiben. Wir haben ja nach wie vor die Hoffnung, dass der Krieg auch schnell zu Ende gehen kann und die Menschen dann wieder zurückkehren, um ihr Land aufzubauen.
Die Hoffnung muss auf jeden Fall da sein und damit versuche ich jetzt auch, das ist immer schwierig, von so einem Thema dann wegzukommen, aber es gibt ja dann noch eine zweite Krise, zu der wir auch noch mal kommen müssen. Seit 2 Jahren dominiert ja Corona unser Leben. Die gesamte Pandemie hat vor 2 Jahren uns erreicht und jetzt kann man so ein bisschen das Problem bekommen, sind wir jetzt eigentlich raus? Wir lockern. Der Rettungsschirm für die Krankenhäuser war ausgelaufen, ist eigentlich momentan, haben wir keinen. Also wir sind jetzt ja genau in der Zwischenphase. Die Rechtsverordnung ist ausgelaufen. Die neue wird jetzt wohl noch beschlossen. Wo stehen wir da? Ist alles vorbei oder ist es spätestens am 18. April dann alles vorbei, wenn der Rettungsschirm letztmalig mit dieser Form verlängert worden ist?
Also die politische Lage und auch die gesundheitliche Lage ist ziemlich undurchsichtig. Ich will es mal so formulieren. Wir sind jetzt, Sie haben es gesagt, seit 2 Jahren in dieser Pandemie, wo man eigentlich glauben müsste, da hat man doch jetzt viel Erfahrung gesammelt und auch etwas gelernt, was man nutzen kann für zukünftige Entscheidungen. Das scheint so nicht zu sein. Wir hatten jetzt auch noch den Regierungswechsel in Berlin, neue Spitze im Bundesgesundheitsministerium, die einen ganz anderen Anspruch offensichtlich entwickelt an das, was da im Zusammenhang mit der Pandemie geschehen soll. Und für uns Krankenhäuser gibt es leider überhaupt keine Planungssicherheit. Wir sind dabei seit 2 Jahren in einem Krisenmodus, auf der einen Seite Gesundheitsversorgung zu betreiben. Daran haben wir uns schon ein Stück weit gewöhnt. Und ich glaube, die Krankenhäuser haben ihre Prozesse, was erhöhten Infektionsschutz angeht, was die Ausweitung von Infektionsbereichen in den verschiedenen Standorten und Fachabteilungen angeht, was den Personaleinsatz angeht. Wir haben da, glaube ich, wirklich dazugelernt und haben auch zunehmend uns da verbessert. Wir können umgehen mit dem Thema. Wir sind natürlich nach wie vor betroffen, einerseits durch die Belegung mit vielen Patientinnen und Patienten, zurzeit auf den Normalstationen, so viele, wie wir noch nie hatten. Auch das ist, glaube ich, mal wichtig zu betonen. Und auf der anderen Seite durch, ja, jetzt auch hohe Personalausfälle, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben sich auch in der Gesellschaft bewegen, sich im privaten Umfeld auch anstecken, dann ausfallen oder Betreuungsquarantäne übernehmen müssen für ihre erkrankten Kinder an Gehörigen Ähnliches. Also wir haben hohe Personalausfälle. Und dann erleben wir eine Politik, die eigentlich überhaupt gar nicht weiß oder zumindest sieht so aus, wie sie die aktuelle Lage einordnen soll. Wir haben einen Minister, der spricht von einer Sommerwelle, von einer anstehenden Herbstwelle. Diejenigen, die die Impfpflicht befürworten, sagen, im Herbst wird das alles wieder hochproblematisch. Wir werden vor den nächsten beschränkenden Maßnahmen stehen, wenn wir keine Impfpflicht erreichen oder keine Impfquote erreichen, die sehr hoch ist. Also die Sorge so mit dem Blick nach vorne, was kommt da im Herbst auf uns zu und es muss unbedingt was passieren. Und dann, Sie haben es angesprochen, für die Krankenhäuser die Botschaft, also die Pandemie ist eigentlich am 18. spätestens vorbei, 18. April, weil dann soll letztmalig, bis dahin soll letztmalig die Ausgleichszahlungen weiterlaufen. Eine völlig für uns diffuse Situation, in der wir nicht wissen, wie wir die Refinanzierung unserer Personal, unserer Sachkosten bis zum Ende des Jahres denn jetzt über die Bühne kriegen. Ich will an der Stelle einfach nochmal in Erinnerung rufen, wir haben für die normale Lage ein Finanzierungssystem in den Krankenhäusern, was quasi zu 100% auf die einzelne Leistung für die Patientinnen und Patienten ausgerichtet ist. Das heißt, wenn wir keine Patienten behandeln oder nennenswert weniger Patienten behandeln, reduziert sich automatisch auch das Erlösvolumen und damit die Einnahmesituation für die Krankenhäuser. Jetzt haben wir in dieser Pandemie die fast paradoxe Situation. Wir sind hochbelastet, haben aber in der Summe weniger Patientinnen und Patienten, weil die einzelnen Patienten einfach einen höheren Aufwand haben, sowohl auf der Intensivstation wie auf der Normalstation. Deswegen sind, das ist auch allgemein akzeptiert, die Einnahmen aus der Vergütung durch die Krankenkassen bei den Krankenhäusern gesunken. Dafür gibt's den Rettungsschirm, der immer wieder kurzfristig nachjustiert wurde, wo wir auch überhaupt keine Verlässlichkeit haben. Und der soll jetzt auslaufen. Und gleichzeitig erzählt die Politik, es wird aber alles noch weiter problematisch sein und der Herbst wird ganz schlimm sein. Also eine Lage, wo wir sagen, da ist Politik nicht verlässlich für uns.
Das ist ja auch sicherlich auch ein Ärgernis dann gewesen, dass dann ein Rettungsschirm am 20. März ausläuft und man am 19. noch nicht weiß, was kommt oder am 21. dann was hört. Also es ist ja sehr, sehr seltsam, vor allen Dingen in einer Situation, wo es dann, wo der Minister auch sagt, die Stimmung ist besser als die Lage. Die Lage ist viel, viel besorgniserregender.
Ja, das ist so. Und ich kann nur sagen, die Stimmung in den Krankenhäusern ist viel, viel schlechter, als das offensichtlich die Politik vermutet und wahrnimmt. Das ist definitiv der Fall. Und Sie sprechen es an. Es ist ja überhaupt nicht vermittelbar, in einer Zeit, in der wir die maximale Belegung mit Covid-Patienten haben, dass man dort im Bundesgesundheitsministerium im Prinzip tatenlos zuschaut, wie das mit der Finanzierung ausläuft und kommt dann drei Tage später auf die Idee, ach, wir könnten es noch mal einen Monat verlängern. Also das ist schon, hat schon etwas von,
es ist schwer vermittelbar.
Ja, es ist äußerst schwer vermittelbar und manchmal fehlen einem auch die Worte.
Sie haben zwei Punkte da angesprochen, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Also Sie haben einerseits gesagt, wir haben sehr viel weniger Fälle. Da gibt es aber natürlich auch genug Aussagen, die sagen, naja, endlich. Es sind endlich die Fälle nicht mehr im Krankenhaus, die da sowieso nicht hingehören. Und das andere, wir haben schlechte finanzielle Situation, aber wenn man bestimmten Leuten hört, sind es die goldenen Jahre der Krankenhausfinanzierung. Also rüttelt sich das nicht hier auf ein Maß zusammen, dass wir nur noch die Fälle im Krankenhaus haben, die da wirklich hingehören und die anderen können dann ambulant versorgt werden und die Liquidität und das Geld ist doch eigentlich gewährleistet. Wenn man sieht, wie viel Ausgleichszahlungen kommen und die GKV sagt ja auch, sie hat eigentlich das Gleiche ausgegeben wie auch in den Jahren vorher.
Ja, also wie das so ist im Gesundheitswesen, die Dinge sind ziemlich komplex, aber ich versuche sie mal auf einen einfachen Nenner zu bringen. Ja, wir haben in dieser Zeit, jetzt 2020 und 2021 und sicherlich auch im Jahr 2022, deutlich weniger Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern, etwa 15% weniger Fälle. Und das sind natürlich auch eher die weniger schwerkranken Patientinnen und Patienten, die wegbleiben. Die bleiben weg, weil zum Teil Behandlungen und Operationen abgesagt werden mussten, wegen der Engpässe in den Intensivstationen und im Krankenhaus insgesamt. Sie bleiben oder sie sind aber auch weggeblieben, weil sie die Sorge hatten, die Krankenhäuser sind überlastet, man hat anstehende Behandlungen verschoben, hinausgeschoben. Und es ist überhaupt nicht untersucht bis zum heutigen Tag, was eigentlich aus diesen Patientinnen und Patienten geworden ist. Jetzt gibt es dann erste Stimmen, die sagen, ja, wir stellen keine Übersterblichkeit fest. Ja, ist ja schön und gut, aber wenn ich mit einem leichten Schlaganfall beispielsweise nicht ins Krankenhaus gehe, habe ich aber dauerhaft wahrscheinlich Nachwirkungen und Schädigungen, die führen zwar nicht zum Tod, aber sie führen zu einer Beeinträchtigung in der Lebensqualität. Das gilt genauso für Menschen, die vielleicht auf der Behandlungsliste standen für orthopädische Operationen, die jetzt ein Stück weit mit ihren Schmerzen leben. Und so kann man sich ganz viele Konstellationen vorstellen. Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen und sagen, naja, man sieht doch, die halten das ja auch so aus. Aber ist denn die Frage, ist das unser Anspruch im Gesundheitswesen? Deswegen ist überhaupt nicht beantwortet, wie viel Schaden ist eigentlich entstanden dadurch, dass diese Patienten nicht gekommen sind. Das will ich einfach mal deutlich vorausschicken. Und wer behauptet, naja, man sieht doch, die waren ja gar nicht behandlungsbedürftig, sonst wären sie doch gekommen, der geht relativ leichtfertig um, meiner Meinung nach, mit dieser rein statistischen Zahl entsprechend niedrigere Fälle, beweist also, die Behandlungsnotwendigkeit hat gar nicht bestanden. Ich kenne das aus meinem privaten Umfeld und so geht es wahrscheinlich vielen, dass gerade ältere Menschen in diesen Pandemiezeiten große Sorge hatten, ins Krankenhaus zu kommen, wegen einer möglichen Überlastung der Krankenhäuser, aber auch in der Sorge, sich vielleicht im Krankenhaus anzustecken. Krankenhäuser sind sichere Orte. Es gab am Anfang große Probleme, das wissen wir. Da hat Schutzausrüstung gefehlt und so weiter. Aber da sind wir ja lang drüber weg. Das ist jetzt mal das eine, was die Fallzahlen angeht. Wir werden aber, da gebe ich sozusagen, da bin ich dann auch ganz offen für die Diskussion, wir werden aber darüber reden müssen, ob wir nicht durch veränderte Behandlungsangebote mehr Menschen außerhalb der Krankenhausbetten, das heißt nicht unbedingt außerhalb der Krankenhäuser, aber außerhalb der Krankenhausbetten behandeln in Zukunft und behandeln können und dadurch auch neue Möglichkeiten entstehen, die im Übrigen auch absolut im Interesse der Patientinnen und Patienten sind, sprich ambulante Behandlungsangebote auszuweiten. Das ist das eine. Das andere ist, Sie haben nochmal die Finanzierung angesprochen. Ja, die Krankenkassen sprechen von den goldenen Jahren der Krankenhausfinanzierung, weil sie einfach mal zusammenzählen, was die Krankenhäuser vom Steuerzahler über Rettungsschirm bekommen haben, was die Krankenhäuser über die normale Behandlung von den Krankenkassen bekommen haben. Und sie betrachten dann die Erlöse und sagen, ja, in der Summe ist das doch dann mehr als in einem normalen Jahr ausgegeben wurde. Jetzt müssen wir uns mal vor Augen führen und dann wird, glaube ich, die Situation schon deutlich. Wir haben zwei absolute Ausnahmejahre hinter uns, in denen die Krankenhäuser wirklich maximal gefordert waren. Was die Belegung angeht, und da geht es nicht um die reine Fallzahl, sondern was den Aufwand angeht, der in den Krankenhäusern betrieben wurde. Und deswegen muss man nicht nur die Erlösseite in den Blick nehmen, sondern auch die Kosten. Wir haben hohe Kosten und steigende Kosten im Bereich der Sachkosten gehabt für das ganze Thema Schutzausrüstung, aber auch für den sonstigen medizinischen und medikamentösen Aufwand, der betrieben wurde in den Krankenhäusern. Wir haben absolut steigende Kosten gehabt im Bereich der Personalkosten. Wir mussten wegen der Personalausfälle immer wieder auch auf Leiharbeitskräfte zurückgreifen, die deutlich höhere Kosten verursachen. Und das sind alles Themen über ausgefallene Investitionsmittel, steigende Baukosten, steigende Energiekosten, will ich jetzt gar nicht ausführlich sprechen. Also man muss, wenn man die Lage der Krankenhäuser und die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in den Blick nimmt, da darf man nicht nur die Einnahmeseite betrachten. Das macht man in einem normalen Unternehmen auch nicht, sondern man muss natürlich auch überlegen, wie ist denn die Ausgabenseite? Und die ist ebenfalls in dieser Ausnahmesituation deutlich höher gewesen und nach wie vor höher als zu normalen Zeiten.
Ich würde gerne noch einen Aspekt aus der Pandemie auch nochmal aufgreifen. Sie haben es eben auch schon angesprochen, die Impfpflicht. 2020 hat sich wahrscheinlich niemand vorstellen können, dass wir mal über eine Impfpflicht reden, weil alle dachten, sobald es den Impfstoff gibt, gibt es einen Run darauf und jeder lässt sich impfen. Jetzt stehen wir aber da und kriegen die Impfquote nicht, die wir brauchen. Sie haben sich gerade noch in der Anhörung für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Andere Beteiligte im Gesundheitswesen ducken sich durchaus weg mit einer Positionierung. Da gibt es auch durchaus, Sie haben eben den Chipmangel angesprochen, hier gibt es andere Mängel, die dazu führen, dass Beteiligte sagen, das wäre vielleicht nicht umsetzbar. Glauben Sie wirklich noch daran, dass es eine allgemeine Impfpflicht gibt oder verläuft das alles im Sande? Und wenn es im Sande verläuft, was machen wir denn eigentlich dann mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht?
Das ganze Thema Impfen in Deutschland, ich sage das jetzt mal so, ist ein echtes Trauerspiel, auch wenn man zurückblickt. Wenn Sie sich überlegen, Sie haben es angesprochen, die Impfung war unglaublich schnell da. Niemand hat geglaubt, dass es gelingen kann, so schnell nach dem Auftreten dieses Virus eine Impfung zu bekommen. Und wenn Sie sich vorstellen würden, wir hätten heute keine Impfung, hätten wir katastrophale Zustände in Deutschland, im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft und darüber hinaus. Das will ich einfach mal noch mal vor Augen führen. Also auch diejenigen, die heute so lässig über das Thema Impfen sprechen und sagen, naja, so viel bringt es ja auch nicht. Hätten wir keine Impfung und hätten wir eine komplett ungeimpfte Bevölkerung, hätten wir eine Situation, die sich, glaube ich, hier niemand vorstellen will. Und dann haben wir, nachdem diese Impfstoffe schnell auf den Markt gekommen sind und wir alle wirklich euphorisch waren, eine unendliche Diskussion gehabt, dann hat die STIKO was erzählt, dann hat die Europäische Arzneimittelagentur hat Entscheidungen getroffen. Es gab immer wieder auch verwirrende Nachrichten, welcher Impfstoff denn jetzt in welcher Kombination gegeben werden sollte. Und das hat natürlich denjenigen, die dem ganzen Thema ein Stück weit kritisch gegenüberstanden, immer wieder Wasser auf deren Mühlen geschüttet. Und das hat dazu geführt, dass wir nach und nach bei uns in Deutschland das ganze Thema auch durch aus meiner Sicht keine kluge Vorgehensweise und keine abgestimmte Vorgehensweise der Institutionen, der Verantwortlichen in Misskredit gebracht haben. Eine wirklich hervorragende Maßnahme zum Gesundheitsschutz und Prävention ist in Deutschland wirklich durch katastrophale Kommunikationsfehler und auch fehlende Zusammenarbeit der Institutionen immer stärker auch zerredet worden. Und das Gleiche erleben wir jetzt natürlich bei der Impfpflicht. Wir hatten über den Jahreswechsel eine politische Phalanx. Alle waren der Auffassung, jetzt muss die Impfpflicht kommen, wir führen sie ein, es muss jetzt schnell kommen. Dann ist erstmal nichts passiert und jetzt befinden wir uns in einer Situation, wo alle sagen, na, ist ja nicht mehr so schlimm. Wir haben eben gehört, der Minister sagt zwar, es ist alles noch problematisch, aber der Rettungsschirm, den brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen auch eigentlich keine Masken mehr an vielen Stellen ähnlich. Also es ist so völlig diffuse Debatte und man versucht und jetzt in dieser Phase kommt man in die entscheidenden Beratungen im Bundestag. Das ist genau das, was ich auch befürchtet hatte vor mehreren Monaten schon, dass man dieses ganze Thema zerredet. Ich glaube nicht mehr an eine große, breite parlamentarische Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht. Und ich habe große Sorge, wenn mit knapper Mehrheit eine solche Impfpflicht beschlossen wird, dass wir dann natürlich überhaupt keine Bereitschaft bei denjenigen erzeugen können, die heute noch unentschlossen sind. Das ist das eine. Und bezogen auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht, da sind wir wirklich vorangegangen und haben gesagt, ja, wir stellen uns dieser Verantwortung als Gesundheitseinrichtungen. Wir befürworten diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ja auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Herausforderung ist. Und da will ich noch mal dran erinnern, es waren die Krankenhausmitarbeiter, die in den ersten Tagen und Wochen, als die neuen Impfstoffe auf den Markt kamen, bereit waren, junge Menschen im Krankenhaus sich dort impfen zu lassen. Wir waren im Prinzip, wenn man es mal so sagen will, die Versuchskaninchen in Deutschland, die diese Impfungen in Anspruch genommen haben für die allgemeine Bevölkerung. Die konnten alle zuschauen, wie es denn den Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach der Impfung geht. Und jetzt hat man uns diese allgemeine Impfpflicht übertragen, aber man wird, und das ist leider meine pessimistische Prognose, diesen Schritt zur allgemeinen Impfpflicht am Ende nicht gehen. Und dann sage ich klar, dann lässt sich auch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht aufrechterhalten. Das ist nicht vermittelbar, dass im Herbst unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ungeimpften Patientinnen und Patienten, die die Impfung nicht für nötig gehalten haben, auf den Intensivstationen behandeln und gleichzeitig unsere Mitarbeiter aber einer Impfpflicht unterliegen. Das ist nicht vermittelbar. Und das ist dann am Ende die politische Verantwortung derjenigen, die dieses Thema so lange rausgezögert haben und keine klare Linie verfolgt haben. Noch ein Satz, Herr Hohenbach. Ich halte es auch für einen Fehler, dass die Bundesregierung keinen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Ich halte das für einen Fehler. Denn das hätte alle Fraktionen ein Stück weit in die Pflicht genommen, sich mit diesem Gesetzentwurf zu befassen und sich zu bekennen. Und das ist jetzt eben nicht passiert.
würde das Thema Corona gerne mit einer Frage dann verlassen. Aber eine Frage, die sich mir auch stellt. Sie haben in dieser Zeit natürlich viel kommunizieren müssen. Sie waren auch immer wieder im Mittelpunkt von Debatten. Wenn Sie gesagt haben, wir haben keine flächendeckende Überlastung des Gesundheitssystems, wurde Ihnen vorgeworfen, Sie würden verharmlosen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären völlig überlastet. Wenn Sie gesagt haben, wir haben eine starke Belastung, wurde Ihnen vorgeworfen, Sie machen Panik. Was macht das mit einem? Wie gehen Sie damit um?
Also ich habe einen E-Mail-Ordner, der heißt Corona, wo ich alle E-Mails reingeschoben habe, die mir von Menschen zugeschickt wurden, die sich zum Teil auch sehr unflätig darüber aufgeregt haben, was ich denn da jetzt gerade so erzähle. Und zwar in alle möglichen Richtungen. Meistens waren es aber Menschen, die überhaupt nicht damit einverstanden waren, dass man diese Pandemie ernst nimmt und da appelliert, sich impfen zu lassen, sich zu schützen und Ähnliches. Also die Kommunikation in dieser Zeit war und ist eine absolute Herausforderung. Ich bin mir aber auch dieser Verantwortung immer bewusst gewesen. Oder ich habe versucht, mir dessen bewusst zu sein und dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Und auf der einen Seite den Menschen das Gefühl zu geben, und zwar nicht, um ihnen das Gefühl zu geben, sondern weil ich davon überzeugt war, dass man ihnen sagen muss, sie können sich auf das Gesundheitswesen und die Krankenhäuser in Deutschland verlassen. Sie müssen jetzt nicht die Sorge haben, dass morgen Triage betrieben wird und sich die Krankenwagen vor den Krankenhäusern stauen. Aber dazu gehört eben auch, dass man Vorsicht walten lässt, dass man auch selbst eigenverantwortlich seinen Beitrag dazu leistet, dass das Virus sich in der Gesellschaft nicht einfach völlig unkontrolliert ausbreitet. Und deswegen war es mein Ziel auch immer, auf die Problemlage hinzuweisen, gleichzeitig aber auch zu sagen, ihr müsst jetzt, wenn wir alle zusammenhalten, müssen wir auch nicht die Sorge haben, dass wir demnächst keine Versorgung mehr bekommen und keine akuten Notfälle mehr behandelt werden können. Und ja, da kam dann zum Teil auch aus den eigenen Häusern, die gesagt haben, es ist doch alles ganz schlimm und wir müssen Patienten verlegen. Auch darauf haben wir hingewiesen. Ja, es müssen Patienten verlegt werden. Wir hatten standortbezogene Überlastungen. Also es war immer notwendig, den Menschen, und das war mein Anspruch und ist auch mein Anspruch auf der einen Seite, natürlich die Wahrheit zu sagen, wie ist die Lage, aber jetzt nicht in einer Art und Weise zu dramatisieren, die dann der Situation auch nicht gerecht wird. Also immer der Versuch, mit Realismus nach vorne zu blicken, aber durch die Kommunikation auch immer wieder an die Eigenverantwortung der Menschen zu appellieren, selbst ihren Beitrag dafür zu leisten, dass das Virus unter Kontrolle kommt oder bleibt, sei es durch Impfung oder durch eigenen Schutz mit Masken und so weiter und so weiter. Manchmal habe ich mich gewundert, was andere so erzählen. Aber gut, jeder ist anders.
Das ist wohl wahr. Das konnte man wirklich in dieser Zeit auch feststellen. Ich würde jetzt gerne noch abschließend den Blick auf die Lehren aus der Pandemie und auf den Koalitionsvertrag. Was erwarten wir da? Wir haben eben ein Wort angesprochen, das Ambulantisieren, die Ambulantisierung. Da geht es ja auch um Strukturen, die sich auftun. Bei dem Thema Ambulantisierung habe ich immer den Eindruck, dass der Begriff zwar von vielen benutzt wird, aber auch viele sehr unterschiedliches darunter verstehen. Da ist einmal nur der AOP-Katalog irgendwie spielt da eine Rolle oder die Nächsten sehen das nur als Mittel, um möglichst Krankenhäuser, um Geld zu sparen, um die Leistung aus dem Krankenhaus rauszubekommen, dann minder zu vergüten oder Ambulantisierung da, wo die KV und das Ganze nicht mehr leisten können. Dann müssen Krankenhäuser in die Bütt. Wie soll es wirklich aussehen aus Ihrer Sicht?
Ich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland noch ein großes Potenzial haben zur ambulanten Behandlung von Patientinnen und Patienten, die zum Teil bei uns aufgrund ihrer Beschwerden vollstationär in den Krankenhäusern behandelt werden. Das ist eine Diskussion, die in anderen Ländern, in anderen Staaten vor langer Zeit schon geführt wurde und wo wir sehen, dass in anderen Ländern Krankenhäuser sehr viel umfänglicher versorgen. Das heißt, das Behandlungsspektrum ist dort anders als bei uns eben nicht überwiegend und fast ausschließlich auf die vollstationäre Versorgung ausgerichtet, sondern Krankenhäuser sind Orte sowohl klinisch-ambulanter Behandlung wie auch stationärer Behandlung. Und das, dieses Potenzial schöpfen wir nicht aus. Das bedeutet, dass es unser Ziel sein muss, einen Teil der heute in den Krankenhäusern vollstationär behandelten Patienten mit neuen ambulanten Behandlungsangeboten eben auch außerhalb der Krankenhausbetten, wenn Sie so wollen, zu behandeln. Das sind Behandlungsangebote, die weit über das hinausgehen, was wir klassischerweise im niedergelassenen Bereich sehen. Deswegen geht es auch nicht darum, dass jetzt Krankenhäuser in Zukunft den niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten irgendwie die Patienten streitig machen. Das können wir gar nicht. Und das wollen wir auch gar nicht, weil Krankenhäuser Medizinunternehmen sind mit wirklich aufwendiger medizinischer Infrastruktur, mit einem großen, mit einer großen Personalvorhaltung. Und die Komplexität der Situation ist auch viel größer und auch die Infrastruktur ist wesentlich teurer, als das jetzt in einer klassischen niedergelassenen Praxis ist. Das heißt, wir respektieren absolut die Möglichkeiten, die die niedergelassenen Ärzte haben, sei es in der Allgemeinmedizin oder auch fachärztlich, wirklich gute ambulante Versorgung zu machen, die ja in vielen Bereichen auch funktioniert. Es gibt natürlich ländliche Regionen, wo zum Teil große Lücken in der klassischen ambulanten Versorgung sind. Da können Krankenhausstandorte, wenn sie in diesen Regionen angesiedelt sind, sicherlich ein Stück weit auch dann diese Lücke füllen. Das ist aber etwas anderes als das, was wir unter klinischer Ambulantisierung verstehen, sondern da geht es darum, dass wirklich beispielsweise über somatische Tageskliniken, hochspezialisierte Ambulanzen, Patienten behandelt werden können, die heute in Deutschland nur vollstationär behandelt werden. Und das ist eine ganz große Chance aus unserer Sicht, weil wir damit mehrere Probleme lösen könnten. Wir könnten auf der einen Seite den Patientinnen und Patienten ein Behandlungsangebot machen, was sie sich wünschen, ambulant vor stationär, auch im Krankenhaus, ist ein klares Thema, ein großes Thema. Das zweite ist, wir könnten unser knappes Fachpersonal gerade in der Pflege stärker konzentrieren auf die dann verbleibenden vollstationären Fälle. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir um 15, vielleicht sogar 20% unsere vollstationären Fälle reduzieren, weil wir diese Patienten ambulant behandeln, dann ermöglicht das eben die Konzentration unseres Fachpersonals im Bereich der Pflege auf die verbleibenden 80%. Denn ambulante Behandlung auch am Krankenhaus braucht nicht in diesem Umfang Pflegekräfte. Das ist also ein wesentlicher Aspekt. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir natürlich damit auch einen Beitrag leisten können zur wirtschaftlichen Leistungserbringung im Krankenhaus. Das bedeutet aber, dass wir nicht am ersten Tag dann für diese ambulantisierten Patienten die Vergütung drastisch absenken können, was vielleicht den Krankenkassen da so vorschwebt, sondern wir müssen da einen Transformationsprozess organisieren. Denn die Krankenhäuser müssen sich auf diese neuen Behandlungsangebote einstellen. Es müssen Prozesse entwickelt werden. Es müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daraufhin qualifiziert werden. Und das braucht eine gewisse Zeit und es braucht auch einen finanziellen Anreiz, dies anzustoßen. Deswegen ist unser Vorschlag aus der bisher dafür vorgesehenen vollstationären Vergütung, also aus der DRG herauskommend, diesen Konversionsprozess einzuleiten und dann auf eine, so heißt es ja auch im Koalitionsvertrag, Hybrid-DRG über einige Jahre hinweg zuzulaufen. Aber am Anfang mit der vollstationären Vergütung auch für ambulante Leistungserbringung, gleiche Indikation natürlich, einen starken Anreiz zu geben, sich auf diesen Weg zu machen. Und ich bin mir sicher, dass viele, viele Krankenhausträger auf diesen Moment eigentlich nur warten, die Erlaubnis zu bekommen, Patienten, die sie bisher 1, 2, 3 Tage im Krankenhaus vollstationär behandelt zu haben, auch klinisch ambulant zu behandeln, dafür eine angemessene Vergütung zu bekommen, ihre Behandlungsprozesse umzustellen. Und damit lösen wir wirklich einen enormen Veränderungsprozess im Gesundheitswesen in Deutschland aus. Und der letzte Punkt: Wir würden auch einen enormen Beitrag zur Entbürokratisierung geben, denn 50% der Streitfälle zwischen medizinischem Dienst, Krankenkassen und Krankenhäusern um die Frage, ist jetzt die Rechnung richtig oder gehört der Patient überhaupt ins Krankenhaus, bewegt sich genau in diesem Graubereich. Und das wäre auch eine große Chance für uns, alle gemeinsam wieder ein Stück weit Regulierung zurückzunehmen. Denn wenn ich die gleiche Vergütung zahle, ob ich ambulant oder stationär versorge, dann streite ich mich natürlich nicht um die Frage, hat der Patient jetzt im Krankenhausbett gelegen oder ist er ambulant behandelt worden. Dann geht es dann am Ende noch um die Qualität der Behandlung, aber nicht mehr um die Frage, wo ist er behandelt worden.
Das wäre ja auch eine neue Perspektive für Krankenhäuser, ein neuer Bereich, der natürlich auch langfristig dann gesichert sein muss. Da sind wir ja insgesamt in dieser ganzen Strukturdebatte. Großes Thema, wenn wir da jetzt abschließend auf Struktur und Vorhaltefinanzierung, das ist ja so ein großer Bereich, den wir zusammen denken müssen, Finanzierungssituation, Strukturen, die geschaffen werden müssen, Expertenkommission, die jetzt, also Regierungskommission, die eingerichtet werden soll. Was erwarten Sie da von der Regierung? Welche Beteiligung erwarten Sie auch in diesem ganzen Bereich?
Ja, Sie haben die Stichworte auch aus dem Koalitionsvertrag angesprochen. Reform des DRG-Systems, bundeseinheitliche Krankenhausplanung, Vorhaltefinanzierung, Pflegepersonalbemessung. Also die Liste ist ja unglaublich lang. Und die Liste macht auch deutlich, wir haben kein Erkenntnisproblem in Deutschland. Wir wissen schon, wo die Probleme liegen und wir wissen dem Grunde nach auch, mit welchen Instrumenten man an die Themen herangehen könnte. Was uns aber seit vielen Jahren und Jahrzehnten fehlt, ist ein Konsens zwischen denen, die verantwortlich sind. Das beginnt in der Politik zwischen Bund und Ländern, wo die Kompetenz für die Krankenhauspolitik verteilt ist. Das geht aber dann auch weiter in den Selbstverwaltungsbereich, also Krankenkassen, Krankenhäuser, KBV. Auch hier muss man Konsens organisieren über zukünftige Versorgungsstrukturen. Man muss einen Konsens darüber organisieren, wie viel Gesundheitsleistungen will ich denn in dieser Gesellschaft anbieten? Soll es weiterhin so sein, dass die Menschen wirklich einen vorbildlichen und sehr freizügigen Zugang haben zu den Gesundheitsleistungen? Oder entwickeln wir uns in eine Richtung, die wir vielleicht auch aus Großbritannien kennen, wo durchaus über Wartelisten und ähnliches Medizin zugeteilt wird. Das sind Fragestellungen, die muss man klären, um dann zu wissen, wo wollen wir eigentlich hin mit diesen Reformen. Und deswegen ist unser dringender Appell, diese Regierungskommission muss auch mit verantwortlichen Akteuren aus diesem Kreis, den ich eben angesprochen habe, besetzt werden, damit die nicht hinterher, wenn irgendwelche Wissenschaftler Vorschläge machen, dann von der Außenlinie kommen und sagen, ja, das ist doch alles weltfremd, Elfenbeinturm und sonst irgendwas, was dort diskutiert wurde, sondern man muss da von Anfang an zusammenkommen und muss diesen Konsens organisieren. Das ist jetzt die Verantwortung der Politik und die mahnen wir dringlich an.
Ich könnte jetzt noch ganz vieles fragen. Eigentlich ist unsere Zeit um. Ich würde aber gerne noch einen kleinen Aspekt, ein bisschen persönlich, Sie fragen. Sie sind jetzt ein Jahr hier in Berlin. Sie haben ja damit nicht nur den Wechsel im Beruf gemacht, sondern auch einen örtlichen Zuwachs zumindest hierhin nach Berlin gemacht. Wie sind so persönliche Erfahrungen in dieser Gesundheitsszene, in der Selbstverwaltung? Wie ist das?
Also ich habe mir diesen Entschluss, hier nach Berlin zu kommen, nicht leicht gemacht, weil ich wirklich eine tolle Aufgabe hatte, da wo ich vorher war, im Landeskrankenhaus. Ich habe mich aber dann nach reiflicher Überlegung aus beruflichen, aber auch aus privaten Gründen entschlossen, nach Berlin zu gehen, die Herausforderung ein Stück weit mitgestalten zu können und vielleicht auch etwas verändern zu können im politischen Berlin. Ich will das nicht zu hoch hängen in dem Bereich, in dem ich da mit zuständig bin. Das treibt mich an und ich glaube schon zu spüren, dass es gelingt durch ein gutes und vertrauensvolles Miteinander, auch in der Selbstverwaltung, auch mit GKV-Spitzenverband und mit KBV, da ein Stück weit Offenheit zu erzeugen, dass wir uns rausbewegen aus den, nenne das jetzt mal so, Schützengräben, in denen wir uns in der Vergangenheit befunden haben, auch mal bei Themen aufeinander zugehen und ein bisschen stärker ausloten, wo können auch Gemeinsamkeiten sein. Das ist so mein Ziel und dann spüre ich schon an der einen oder anderen Stelle, dass sich auch was bewegt. In der Politik ist das nicht so ganz einfach. Wir hatten jetzt einen Regierungswechsel. Vorher war Jens Spahn Minister, jetzt ist Karl Lauterbach Minister. Also das ist natürlich in diesen 12 Monaten auch eine besondere Herausforderung jetzt in meiner Rolle und meiner Funktion gewesen. Privat kann ich sagen, genieße ich den Luxus, sozusagen an zwei Orten sein zu können, gerade so, wie mir das auch gefällt. Also auf der einen Seite auch in der Hauptstadt leben zu können. Und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, nicht jedes Wochenende freitagsnachmittags so schnell wie möglich zum Zug zu eilen und montags morgens dann in aller Frühe wieder zurück. Also dieses klassische Pendlerdasein zu führen, sondern bewusst auch die Gelegenheit zu nutzen, Hauptstadt und Berlin und Metropole, aber auch das Umland in den Zeiten wahrzunehmen und zu erleben, in denen ich dann jetzt nicht arbeiten muss. Das politische Berlin ist ja so, wie es ist, so wie ich es erwartet habe. Und man muss versuchen, da sozusagen authentisch zu bleiben und sich nicht allzu sehr und allzu schnell vereinnahmen zu lassen. Ich glaube, ich weiß noch ganz gut, wo ich herkomme. Ich weiß auch noch gut, wie Krankenhaus vor Ort funktioniert, was die Menschen da bedrückt. Und das will ich mir so lange wie möglich auch erhalten.
Dann habe ich ganz am Abschluss noch, um Sie ein bisschen persönlich auch für die Zuhörer nochmal einordnen zu können. Ich würde Ihnen jetzt immer gerne zwei Begriffe nennen. Und Sie sagen dann, welcher es ist, also Hü oder Hot. Dahlem oder Prenzlauer Berg?
Prenzlauer Berg.
Staatsoper oder Kabarett?
Kabarett.
KDW oder Späti?
Kommt drauf an.
Currywurst oder Gemüsedöner?
Currywurst.
Bier oder Wein?
Hier in Berlin Bier, weil ich aus einer Weingegend komme und wenn ich in Rheinland-Pfalz bin, trinke ich Wein.
Strand oder Berge?
Berge.
Tennis oder Mountainbike?
Das ist jetzt schwierig. Hier in Berlin dann eher Tennis, weil hier fehlen die Berge.
Madonna oder Helene Fischer?
Madonna.
Und abschließend für Berlin, Hertha oder Union?
Union. Ich bin Kaiserslautern-Fan, da muss ich zu Union halten.
Ja gut. Herzlichen Dank, mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen uns noch viele gemeinsame Jahre bei der DKG. Ihnen gutes Gelingen ab dem 1.6. mit einer neuen Kollegin, Frau Professor Neumeier dann. Und beim nächsten Mal sitzen Sie wieder hier auf dem Platz und haben dann schon mal jetzt als Brückenbauer den Staatssekretär Professor Franke hier. Herzlichen Dank, Herr Dr. Gass.
Vielen Dank, Herr Odenbach.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.